Screenshots.
Ihr Rundfunkprogramm über die neuesten Erscheinungen aus der Welt der Lichtspielhäuser, Errungenschaften von der Mattscheibe und natürlich mit einem Blick auf die neumodischen Spielautomaten.
Mit allen vergnüglichen Inhalten, die Ihre Sehorgane beanspruchen und Ihre Daumen nicht zur Ruhe kommen lassen.
Kennt ihr das auch? Man schaut kurz auf den Kalender und denkt, Great Scott, wo sind die letzten 40 Jahre geblieben? Es ist fast, als wäre man in eine Zeitmaschine gestiegen und hätte die letzten 4 Dekaden einfach übersprungen.
Und darum beschleunigen wir mal ganz flott auf 88 Meilen pro Stunde und reisen zurück in die Vergangenheit, und zwar präzise zum 3. Juli 1985. Denn dort kam in den USA ein Film in die Kinos, der seitdem weltweit geliebt, geschätzt und zitiert wird. Zurück in die Zukunft. Ist zweifellos bis heute tief in den Herzen der Zuschauer verankert.
Aber warum eigentlich? Steigt ein in unseren Podcast DeLorean und blickt mit uns zurück auf 40 Jahre Back to the Future. Ich bin Philipp.
Und ich bin Lukas. Und bevor wir den Fluxkompensator hochfahren, wie immer auch hier der Hinweis an euch, dass wir jetzt bei YouTube unterwegs sind. Denn da hat zum Beispiel Philipp vor kurzem ein Video zum Reveal der Nintendo Switch 2 gemacht. Und wir haben die Last of Us Folge mit Sebastian von Filmstarts in ein Video verwurstet. Vor allem, wenn diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, hier rauskommt, dann lief ja gestern bereits die erste Folge der zweiten Staffel von The Last of Us. Und vielleicht haben wir einige Storybeats ja schon richtig hervorgesagt. Wer weiß. Und in Kürze gibt's eine einstündige Retrospektive zu einem absoluten Horrorklassiker, nämlich dem Exorzisten. Und deshalb unbedingt mal reinschauen und natürlich ein Abo und Like dalassen, ist doch klar. Die Links dazu, zu den einzelnen Videos und natürlich zu unserem YouTube-Kanal, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Deshalb unbedingt mal reinschauen.
So, und jetzt haben wir ein bisschen in die Zukunft unseres YouTube-Kanals geguckt und gucken einen kleinen Schritt in die Zukunft bezüglich unserer heutigen Folge, denn wie eben erwähnt, wird Back to the Future am 3. Juli 40 Jahre alt. Also wir erlauben uns einen kleinen Sprung in die Zukunft und sprechen schon heute darüber. Back to the Future, ein Film, von dem man, glaube ich, sagen kann, dass die meisten Menschen, die ihn gesehen haben, ihn auch sehr mögen. Wie ist denn deine Historie zu Back to the Future, no pun intended?
Ja. Ich habe gar keine richtige, so ehrlich gesagt. Also das ist, wie du schon gesagt hast, das ist ein Film und das ist eine Trilogie. Also ich kenne niemanden, der sagt, Zurück in die Zukunft ist schlecht. Oder das ist kein guter Film, der ist langweilig, der hat mich nicht unterhalten. Ich mochte die Filme, aber ich habe nicht so eine enge Beziehung zu den Filmen. Also die haben keinen großen Teil in meiner Kindheit gespielt. Da gibt es definitiv andere Franchises mittlerweile, muss man ja sagen, die da mir deutlich mehr am Herzen liegen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den Film jetzt auch länger nicht mehr gesehen und ich kann mich echt nicht dran erinnern, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es war relativ spät tatsächlich, glaube ich. Also ich war schon Jugendlicher. Und dieser ganze Hype ist damals an mir auch vorbeigeschwappt. Wie war das bei dir?
Der Film, das passt so ein bisschen zu der Thematik auch, der war bei mir auf einmal da. So, der ist, mir geht's ja ähnlich wie dir, das ist kein Franchise, wo ich immer so eine totale Schwäche für hatte, über das ich oft nachgedacht habe. Ich habe die einfach irgendwann mal gesehen. Also irgendwann war in meinem Gedächtnis drin, Back to the Future gibt es, alle drei Teile. Aber ich habe die immer sehr geschätzt. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn die im Fernsehen gekommen sind. Ich besitze die auch auf, ich glaube DVD ist es, nicht Blu-ray, ich meine DVD, die Trilogie.
Auf Videokassette?
Videokassette nicht tatsächlich. Also es ist schon bis zur DVD weitergegangen. Aber ich mag die wirklich sehr. Und was vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen als kleiner Teaser für die Qualität und die Langlebigkeit spricht, ich wollte eigentlich in Vorbereitung, weil ich den ersten Teil wirklich sehr oft gesehen habe schon, eigentlich nur mal so ein bisschen durchscrollen, mir mal so die wichtigsten Storybeats nochmal angucken. Und dann habe ich den gestern tatsächlich in Gänze nochmal zu Ende geguckt. Also komplett durchgeguckt und war wirklich immer noch überrascht, wie gut dieser Film ist und wie gut dieser Film funktioniert und wie gut der Film mich unterhalten hat. Obwohl ich alles schon kannte.
Ja. Hast du auf Englisch geschaut oder auf Deutsch?
Ja, ich glaube auch, dass ich habe den mehr auf Deutsch als auf Englisch geschaut bisher. Witzigerweise habe ich am Ende mal oder nach dem Durchschauen noch mal kurz auf Deutsch geswitcht, weil ich eine Stelle nicht richtig verstanden habe vom Dialog her und war dann ein bisschen überrascht, wie, also es ist keine schlechte Synchro, aber das Englische ist doch ein ziemlicher Unterschied. Es ist schon deutlich besser, finde ich, in dem Fall.
Ja, ich habe den auch das erste Mal jetzt, also ich habe den noch mal gestern geschaut und dann das erste Mal auf Englisch auch geguckt, aber mit Untertiteln.
Ja.
Gut, dann hätten wir das geklärt, dann springen wir schnell zu den Fakten. Du hast es ja schon gesagt, 3. Juli 1985, wir reisen ein bisschen in die Zukunft, ist er in den USA rausgekommen, bei uns in Deutschland am 3. Oktober 1985. Der Film hatte ein Budget von 19 Millionen und ein Boxoffice von 223 Millionen weltweit, ist 116 Minuten lang, hat eine FSK von 12 und natürlich wurde der Film inszeniert von Robert Zemeckis, den kennen wir ja unter anderem als Regisseur von Forrest Gump, Castaway oder Contact. Und der hatte ein Jahr zuvor mit Michael Douglas Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten gemacht und fuhr so ein bisschen im Fahrwasser der Abenteuerfilme à la Indiana Jones. Und das Drehbuch hat er auch mitgeschrieben, zusammen mit Bob Gale. Der hatte schon das Drehbuch 1979 für Steven Spielbergs Film 1941 geschrieben. Und Steven Spielberg, den merken wir uns mal, weil der wird auch noch eine Rolle spielen. Ja, und den Film hat Bob Gale auch mitproduziert, zusammen mit Neil Canton und Steven Spielberg als ausführender Produzent. Und unter anderem Kathleen Kennedy, die kennen wahrscheinlich auch die meisten, und ihr Ehemann Frank Marshall. Ja, und die ikonische Filmmusik, die stammt natürlich von Zemeckis Haus- und Hofkomponisten Alan Silvestri. Und ja, die ist mir tatsächlich häufig als Opener bei Coldplay-Konzerten früher begegnet, denn damit haben die immer ihre Shows eröffnet. Machen sie, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr. Da läuft, glaube ich, E.T. Also sind sie von Alan Silvestri zu John Williams geswitcht. Und ja, die fantastische Kamera, die stammt von Dean Cundey, der ist uns auch schon mal begegnet. Den kennen wir vor allen Dingen für seine Arbeit an Jurassic Park und Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Und nicht zu vergessen natürlich Jack und Jill mit Adam Sandler, sein Meisterstück.
Absoluter Klassiker.
Geschnitten wurde der Film von Harry Karamidas und dem zweifachen Oscar-Preisträger Arthur Schmidt. Der Film war 1986 für insgesamt 4 Oscars nominiert. Bestes Drehbuch, bester Sound, bester Song, The Power of Love, natürlich von Huey Lewis and the News, und konnte einen Goldjungen gewinnen, nämlich den besten Tonschnitt. Ja, und dann rattern wir noch einmal fix den Cast ab. Da hätten wir in der Hauptrolle Michael J. Fox als Marty McFly, Christopher Lloyd als Dr. Emmett Brown, Leah Thompson als Lorraine Baines, Crispin Glover als George McFly, Tim Wilson als Biff Tannen, Claudia Wells als Jennifer Parker in einer kleinen Nebenrolle. Billy Zane, wer ihn erkannt hat, damals noch mit Haaren, als Match, einer von Biffs Gang. Und dann hätten wir noch den Donald Fully Love als Goldie Wilson, der als Bürgermeister 1985 kandidiert. Das ist unser grober Cast und Philipp, ich bitte dich einmal die Handlung kurz und knackig zusammenzufassen.
Das mache ich doch sehr gerne. Es geht um den Teenager Marty McFly. Der wird durch einen Zufall in das Jahr 1955 zurückkatapultiert, als er mit der Zeitmaschine seines Freundes, dem exzentrischen Wissenschaftler Doc Brown, in die Vergangenheit reist. Dabei bringt er unbeabsichtigt die Zukunft durcheinander, denn er verhindert versehentlich die erste Begegnung seiner Eltern und seine Mutter beginnt zudem, sich in ihn zu verlieben. Und um die eigene Existenz zu retten, muss Marty dafür sorgen, dass seine Eltern doch noch irgendwie ein Paar werden. Und gleichzeitig sucht er einen Weg zurück in die Zukunft. Da haben wir den Titel, was sich als schwierig erweist, da der nötige Strom, die nötige Power für die Zeitmaschine nur durch eine im Jahr 1955 undenkbare Energiequelle erzeugt werden kann. Ja, also eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Prämisse. Kannte ich in der Form auch nicht vorher, habe ich auch so elegant und so schön umgesetzt, charmant nicht mehr wiedergesehen. Vor allem, das muss man wirklich sagen, finde ich es toll, dass der Film sich um ein Thema wie Zeitreisen dreht, aber so klein und intim bleibt. Also es geht jetzt nicht darum, Marty muss verhindern, dass die Welt untergeht, sondern es geht eigentlich um eine ein familiäres Drama im weitesten Sinne, das verhindert werden muss. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und das gilt eigentlich auch für alle drei Teile, ohne da jetzt viel zu viel vorwegzugreifen. Also die Handlung ist sehr reduziert, ist ja auch mit Hill Valley auf einen kleinen Ort sozusagen beschränkt. Und trotzdem passiert wahnsinnig viel und das auch sehr, sehr, wie ich finde, intelligent geschrieben
und
konstruiert. Effizient. Also wir sind ja beide, das hat man ja wahrscheinlich gemerkt, wenn ein paar Folgen von uns gehört hat. Wir sind ja beide große Freunde von diesem sogenannten Säen und Ernten im Film.
Absolut, ja.
Dass Sachen etabliert werden und aufgegriffen werden. Und da ist eigentlich die ganze Reihe wahnsinnig stark, weil es bietet sich ja auch bei diesem Thema auch so sehr an, Sachen, die in der Vergangenheit gepflanzt werden, zu ernten, beziehungsweise eben nicht zu ernten, weil sie sich halt verändern durch Veränderungen in der Vergangenheit. Und das ist schon clever, wie der Film das macht und mit den ganzen Versatzstücken und Anspielungen spielt die ganze Zeit.
Absolut, ja. Bevor wir da nochmal zum Drehbuch kommen, ein kurzer Schwenk zur Produktionsgeschichte. Ich hatte ja eben Steven Spielberg erwähnt. Der hat die beiden Bobs, nenne ich sie jetzt mal, Bob Zemeckis und Bob Gale, ja früh unter seine Fittiche genommen, hat erkannt, in den schlummert Potenzial und hat er das Drehbuch zu 1941 von Bob Gale schreiben lassen. Der Film ist ja übelst gefloppt. Dann hat 1981 Spielberg es nochmal mit den beiden versucht, hat Used Cars gemacht. Der Film war ebenfalls ein Flop. Und ein Jahr zuvor hatte Bob Gale dann eine Epiphanie, nachdem er den Keller seiner Eltern untersucht hat. Denn da ist er auf das Highschool-Buch seiner Eltern gestoßen und hat ein altes Foto seines Vaters gesehen und fragte sich in dem Moment, war mein Vater früher auch so wie ich? Oder wäre ich sogar mit ihm befreundet gewesen? Und das hat so diese Idee in ihm gezündet und ist dann direkt zu Robert Zemeckis gegangen, hat ihm seine Idee präsentiert und die hat ihm prompt gefallen und Zemeckis ist dann sogar noch ein bisschen weiter gegangen, hat dann gesagt, was, wenn deine Mutter auf dieselbe Highschool gegangen wäre und alles, was sie dir erzählt hat, sich als Lüge rausstellt. Ja, und so war die Idee für das grobe Konzept von Zurück in die Zukunft entstanden. Und dann haben die beiden Bobs diese Idee an alle großen Hollywood-Studios, die es so gibt in den USA, geschickt. Und keinen hat es interessiert. Keiner wollte das machen. Mhm. Das Drehbuch ist im Giftschrank gelandet. Aber nach 4 Jahren hat sich der gute Steven Spielberg gedacht, ich versuch's nochmal und versuch den Film an die Universal Pictures zu verkaufen. Und die haben der waghalsigen Idee zugestimmt, sind ins Risiko gegangen, weil, man muss ja auch sagen, es geht ja auch um inzestuöse Geschichten und das ist ja, wenn man so will, nicht ganz unheikel das Thema, vor allen Dingen in den 80er Jahren, da war man glaube ich noch nicht so weit wie heute. Ja, da wurde dann in den Universal Studios gedreht, vor allem auch Hill Valley, ne? Man dachte ja, ich fragte früher immer, dass es dieses kleine Dorf gibt es ja tatsächlich und auch wenn man mal in den USA ist, dann muss man sich das mal angucken. Nein, es wurde alles in den Studios gedreht, alles gebaut, diese Stadt und ja, und Spielberg war dann absolut davon überzeugt, dass der Film ein Erfolg wird und nach den drei, also das war ja quasi sein dritter Versuch dann mit den beiden Bobs, ja, dann hat er dann doch recht gehabt.
Ich finde das nur so erstaunlich, weil das ist ja auf dem Papier, wie du es eben zusammengefasst hast, ne? Einfach diese Prämisse, hätte ich mich mit meinem Vater angefreundet und was wäre, wenn meine Mutter sich in mich verlieben würde in der Vergangenheit stattdessen? Ich finde, das ist so ein starker Elevator-Pitch. Also ich finde, das ist eine Idee, also bei mir zündet das direkt, wenn ich das höre.
Ja, absolut, aber es ist halt
vielleicht deswegen ist das so seltsam. Ja, aber ich habe auch, also was ich gelesen habe, dass es Studios gab, also die so genau gegenteilig reagiert haben, wo welche gesagt haben, eigentlich, was gerade zieht, Anfang der 80er, das ist eher so Gewalt und harte Jungs. Klar, ja, da kamen ja die ganzen, ne? Da kamen Stallone und Schwarzenegger auf. Mhm. Aber Disney hat ja genau, was du gesagt hast, zum Beispiel an Disney rangetreten und die haben dann gesagt, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also die Mutter verliebt, geht dem Sohn an die Wäsche. Eieiei.
Sag mal, geht's noch?
Da geht's noch, genau. Und das noch Was mir jetzt aufgefallen ist beim Gucken, weil jetzt Spielberg halt mehrfach fiel, das Ding könnte auch ein Spielberg-Film sein. Also das, der hat, also ich könnte mir das auch in Spielberg-Händen total vorstellen.
Ja.
Und ich finde auch, der Soundtrack von Silvestri, gerade am Ende, der hat so ein paar John Williams-Vibes. So, wenn so diese einzelnen Töne manchmal angespielt werden.
Mein Vater hat immer despektierlich früher gesagt, dass Alan Silvestri so ein billiges Plagiat von John Williams ist.
Habe ich selten so empfunden. In dem Fall dachte ich, das könnte eine Verbeugung sein. Also es hat Ähnlichkeiten so, ne, am Ende.
Der hat doch seinen sehr eigenen Stil, da werden wir später nochmal drüber sprechen. Alan Silvestri, den man auch hier schon sehr, sehr raushören kann, zurück in die Zukunft. Aber Musik spielt ja in dem Film generell eine große Rolle.
Große Rolle.
Auch eine sehr tolle Rolle, wie ich finde. Aber ja, es ist wirklich crazy, wie du gesagt hast. So eine geile kurze Idee, die du in zwei Sätzen pitchen kannst. Mhm. Was würde Hollywood heute machen mit so einer Idee? Also, ja. Die würden sich ja die Finger lecken. Oder würden die, weiß ich nicht, so umschreiben, dass du dann vielleicht auch wieder keinem gefällt. Deswegen sollte man diesen Film auf jeden Fall in Watte einpacken und hoffen, dass da nie jemand rangeht, ein Remake macht, eine Fortsetzung, was auch immer, oder noch schlimmer, ein Franchise. Die beiden Bobs, haben wir schon gesagt, während sie leben, packt keiner da irgendeinen Finger dran an diese Trilogie, und ich hoffe, es bleibt so, aber wir wissen es ja alle, irgendwann
erwischt es jeden.
Erwischt es jeden. Bleiben wir mal optimistisch, ja. Aber nochmal kurz zu Spielberg. Ja, ich finde, der atmet schon so ein bisschen, also die Figuren atmen viel Spielberg. Ich finde es vor allem Marty McFly irgendwie, weil die alle so zugänglich und charmant und nett und, aber die sind so lieb auch irgendwie alle.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz setzt sich Zemeckis ja auch in dem Film, oder Bob Gale ja auch, wieder mit der amerikanischen Geschichte auch so ein bisschen auseinander. Und das wurde ja auch so ein bisschen zu seinem Steckenpferd. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mal abgesehen von den Fortsetzungen, wenn wir mal an Forrest Gump denken, sein Magnum Opus, könnte man ja eigentlich sagen, da geht es ja auch darum, wie jemand die Geschichte der USA irgendwie so beeinflusst, obwohl er da gar nicht irgendwie, obwohl er da irgendwie so reingerutscht ist, ne, wenn man überlegt, wie viele berühmte Persönlichkeiten Forrest Gump trifft und so weiter. Da konnte man schon erahnen, dass das so sein Ding ist.
Natürlich auch die technische Komponente, die er ja damals noch
sehr
reduziert, aber auch im Sinne der Handlung eingesetzt hat und nicht umgekehrt.
So wie
deswegen,
heute
dann. Das macht der Film wirklich gut. Den spärlichen Einsatz von Spezialeffekten, aber wenn sie kommen, dann sind sie an der richtigen Stelle.
Ja, kleiner Funfact, ich habe den Film jetzt, den kann man aktuell bei Prime gucken, keine Werbung, in 4K gesehen, sehr, 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 sehr schön, also das erste Mal in 4K und das Filmkorn und alles knackig scharf, aber ich habe halt nicht dieses Prime-Abo, wo ich keine Werbung habe, sondern es lief ironischerweise lief ein Trailer von Hier, von Robert Zemeckis. Und das ist ja auch wieder eigentlich eine ganz gute Idee, aber auch wieder viel Technik, Shishi und Zemeckis, könnte man auch sagen, hat definitiv seit langer Zeit sein Mojo verloren. Und du hast ja Hier sogar gesehen und fandest den ja so lala, ne? Hast du
ja erzählt. Dazu vielleicht mal an anderer Stelle mehr ins Detail noch. Ja, aber ich habe ihn mir gegönnt. Das wäre was für das auf jeden Fall. Aber das ist ganz schön. Ich schiebe das jetzt einfach mal kurz rein, wo du über die 4K-Version gesprochen hast. Ich habe mir den ja, wie gesagt, jetzt auch dann über Amazon mit Werbung in 4K angeguckt. Und was mir aufgefallen ist, was ich vorher nie bemerkt habe, ich habe in der ersten Szene, wo er mit Mr. Strickland spricht in der Schule, ne, Marty, da dachte ich so, was hat der Mann denn da am Hals? Der hat so die Falten, ne?
Ach so, das Make-up. Das,
warum sieht das denn, wie sieht das denn aus? Weil in der jüngeren Version, das gleiche hat ja auch Christopher Lloyd als Doc Brown in der alten Version, der hat auch diese Falten und das Make-up, also diese Haut, die sie ihm da drauf geschminkt haben, fällt in 4K ein bisschen auf.
Ja.
Und das Lustige ist, mir ist früher nie aufgefallen, also ich dachte immer, das wäre so eine Art Gag, dass Doc Brown auch als junger Doc Brown genauso fast aussieht. Also ein paar Unterschiede gibt's. Aber das Make-up, okay, das ist das Einzige, wo ich in 4K dachte, so das hatte ich kurz, da haben sie irgendwie geschlampt. Aber es sind tatsächlich die Falten und der Putenhals, den die beiden da verpasst bekommen haben.
Der Putenhals.
Wobei das komisch ist, weil ich finde, der ältere George McFly und die Mutter und so, das geht alles so weit. Aber bei den beiden fiel es ein bisschen auf.
Boah, ich fand die Mutter in 4K. Boah.
Ein bisschen aufgedunsen sieht es aus. Und die gönnt sich auch einen Wodka zum Frühstück. Deswegen.
Klar.
Naja. Aber wir sind, wir springen so ein bisschen in der Zukunft und Vergangenheit hin und her.
Ja, passt ja.
Du warst ja noch quasi im Produktionsprozess.
Ja, aber den habe ich abgeschlossen.
Dann können wir ja mal, weil damit hängt ja der Produktionsprozess auch stark zusammen, mal über den Cast sprechen. Da gab es ja so einige Reibereien, was die Produktion angeht. Vor allem in Bezug auf die Hauptbesetzung.
Ja, genau. Lass uns doch mal über Marty McFly sprechen. Ne? John Cusack war im Rennen, Johnny Depp, Michael J. Fox und Eric Stoltz. Und wer wurde gecastet?
Eric Stoltz.
Ganz genau. Der hat nach 4 Wochen Dreharbeiten ja so einen faden Beigeschmack bei den Produzenten hinterlassen, sagen wir es mal so. Weil der hat die Rolle wohl viel zu ernst interpretiert und dann fiel Spielberg, Zemeckis und Co. auf, dass da mehr Leichtigkeit und Humor gewünscht werden. Und Michael J. Fox war ja eh der Wunschkandidat, aber durch seine TV-Serie Family Ties, da hat er übrigens an der Seite eines jungen Tom Hanks gespielt, da war er nicht verfügbar und konnte da aus diesem Vertrag nicht raus. Aber dann wurde ein Deal ausgehandelt, in dem Michael J. Fox zwischen der Serie und der Filmproduktion gewechselt hat. Und von 10 bis 18 Uhr hat er dann immer Family Ties gedreht. Dann ist er schnell zum Set von Zurück in die Zukunft gefahren. Da gingen dann die Arbeiten bis 3 Uhr morgens. Und das ging dann jeden Tag so. Aber das hieß dann natürlich, dass alle Szenen, die mit Marty McFly neu gedreht werden mussten. Und weil Eric Stoltz ja schon einige Szenen gedreht hatte und es gibt da noch, findet ihr garantiert oder wisst ihr wahrscheinlich auch alle, ganz viel Filmmaterial zu den Aufnahmen von Eric Stoltz. Und ja, wenn man, Michael J. Fox ist mit dieser Rolle ja quasi verheiratet, das muss man ja wirklich sagen. Und es war wirklich der richtige Move zu sagen, okay, sorry Eric, wir holen mal den Michael J. ran, aber es ist halt trotzdem krass. Wie traurig muss das gewesen sein für Eric Stoltz, dann zu sehen, wie die Karriere von Michael J. Fox halt so komplett durch die Decke geht und der Film halt so ein Mega-Erfolg wird. Und er war ja danach wirklich, also eigentlich nur noch so in so kleinen Nebenrollen zu sehen.
Ja, so glorifizierter Nebendarsteller.
Ja, sagen, aber wenn ich ihn gesehen habe, ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat nicht dieses gewisse Etwas. Wie halt Michael J. Fox.
Ja, zumal dieser Ansatz, ich weiß, dass hier Thomas F. Wilson und überhaupt die ganze Garde, die in dem Film mitgespielt hat, die sind ja alle sehr positiv auf den Film zu sprechen. Es gibt ja oft, dass Schauspieler, wenn die so eine legendäre Rolle haben, irgendwann denken, ja, jetzt ist auch gut. Aber Thomas Wilson, der hat ja gesagt, auch dass Eric Stoltz, der wollte ja auch immer als Marty angesprochen werden am Set. Und hat so Method Acting gemacht. Und ging allen so ziemlich auf den Sack. Und ich kann mir das halt auch, also gerade auch neben Christopher Lloyd, der natürlich so ein bisschen so comichaften Enthusiasmus da reinbringt. Und dann hast du daneben so einen Darsteller, der das so bierernst spielt. Also die Chemie, da ist es wieder das Wort, diese Chemie, die Michael J. Fox gerade mit Christoph Lloyd, aber auch mit eigentlich allen anderen hat, auch mit Crispin Glover, das ist einfach, das passt so wunderbar. Das ist einfach, und man nimmt das Michael J. Fox auch, also diese ganze Leichtigkeit, dieses, dass der auf dem Skateboard da unterwegs ist, die ganze Rolle, die Kombination mit Christopher Lloyd, das ist wirklich wunderbar. Das ist so ein Glückstreffer.
Ja, absolut. Aber du hast eben schon Crispin Glover angesprochen. Alle sind gut auf den Film zu sprechen. Er ja nicht so wirklich.
Ja.
Ja, ne? Also ich weiß den Grund jetzt nicht mehr genau.
Auf den ersten ja noch.
Auf den ersten noch, aber im zweiten hat er ja nicht mehr mitgespielt. Da wurde er dann rausgeschrieben, oder?
Ja, der wollte ja im zweiten deutlich mehr Gage haben. Also die Produzenten sagen, er wollte mehr Gage. Er sagt, dass das nicht so richtig stimmt. Aber was ihn ja so verärgert hat, ist, dass man einen Mold, eine Hülle von seiner Maske, die für den ersten Teil angefertigt wurde, hat man einfach für den zweiten Teil benutzt. Also hat sein Gesicht sozusagen benutzt und einem anderen Darsteller aufgepappt. Und das fand er halt nicht okay. Was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, ne?
Ja, ich kann mich nur leider nicht mehr dran erinnern. Aber jetzt, wo du es sagst.
Er hängt kopfüber an der Decke. Deswegen, da haben die versucht, ja, stimmt, das zu verstecken. Ja. Der Vater ist ja immer.
Stimmt.
Der hat sich irgendwie den Rücken ausgekugelt und muss deswegen irgendwie an so einem Ding an der Decke immer entlang fliegen.
Ja, ich erinnere
Netter
mich
Kniff,
schwach,
aber ja, und deswegen, das hat ihn. Aber Crispin Glover, also der ist, glaube ich, ein cooler Schauspieler. Ich mag den auch in dem Film sehr. Der ist schon ganz schön in Interviews ein bisschen weit draußen immer, sag ich mal so, von seinem Zustand, wie er so spricht. Und ich glaube, der nimmt sich manchmal ein bisschen ernster, ohne ihn zu kennen, aber er wirkt immer sehr ernst in allem, was er tut und spricht. Aber
hat ihm auch, glaube ich, hat seiner Karriere, glaube ich, auch eher geschadet, dass er das dann nicht angenommen hat oder dass vielleicht zu hoch gepokert hat für den zweiten Film dann.
Vielleicht, ja.
Ja. Aber noch ein letzter Satz zu Marty McFly, was ja auch, und wir müssen ja auch darüber reden, 40 Jahre später, ne, ist der Film zeitlos, da werden wir nachher noch im Verlauf drüber sprechen, oder warum hat der sich so gut gehalten, das liegt natürlich auch zum einen an der Figur, an Marty McFly, wie der geschrieben ist, der ist kein Superheld, der ist kein Macho, heute würde man sagen, das ist ein liebevoller Nerd.
Also er ist... Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Er guckt ja, obwohl er mit seiner Freundin da steht, ne, der anderen ziemlich eindeutig hinterher. Ah, er ist schon so, also so ein.
So naja, komm. Also ne, halt in den 80ern, ne? Da darf man halt auch mal auf die Hintern von anderen Ladies.
Aber ich will nur sagen, ne? Also er ist jetzt halt kein totaler, so ganz cleaner.
Er ist ein 17-Jähriger.
Typ. Ja. Genau, und er hat, und was ich aber übrigens toll finde, ist, dass er eigentlich ein cooler Typ ist. Den hätte man ja genau wie seinen Vater schreiben können, dass er so der Loser, deswegen hängt er ab mit dem Doc. Aber so ist er ja gar nicht. Mhm. Und ich finde, das tut der Figur total gut, dass er eigentlich so ein anerkannter Typ ist mit einer hübschen Freundin, spielt gut Gitarre, ne? Kommt zwar nicht so an bei hier Huey Lewis, der da in der Jury sitzen darf.
Ja, wer ihn erkannt hat, ja.
Aber das finde ich schön, dass er eigentlich so. Der hat ja nicht das klassische Problem, was dann so Figuren haben, dass er ein Problem überwältigen muss und er muss ja seinem Vater helfen, ein Problem zu überwältigen und zu wachsen. Und das finde ich einen schönen Kniff, ne, um mal wieder dann wieder zur Story zu kommen.
Ja, der ist genauso zwischen den beiden Fronten, wie du schon gesagt hast. Ne? Auf der einen Seite ist er so ein liebevoller Nerd, weil er halt seine Freizeit mit dem bekloppten Professor da verbringt, ja. Professor Doktor. Auf der anderen Seite hat er halt und an die konnte ich mich, wie gesagt, ich habe den Film lange nicht mehr gesehen, eine ultra hübsche Freundin, also das kann man nicht anders sagen. Also ich habe die Claudia Wells, die ja dann für den zweiten Film neu gecastet wurde, warum auch immer, das, vielleicht weißt du es, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, aber hat eine gute Partie gemacht, sage ich mal so. Mhm. Und dazu kommt ja auch noch, dass er so ein klassischer Teenager aus der Zeit ist. Er hat einen Walkman, der hat das Skateboard und er hört natürlich gern Huey Lewis and the News.
Er spielt E-Gitarre, ne?
Genau.
Also das ist, der ist so auf dem Papier, ist einfach ein cooler Typ. Und der ist ja auch mutig, ne? Ich meine, der hat ja auch kein Problem, sich dem deutlich größeren Biff, und Michael J. Fox ist ja eh nicht so besonders groß, dem großen Biff da gegenüberzustellen. Also er hat ja auch eine große Klappe. So, also deswegen irgendwie eine
Courage.
Aber mit genügend Charme gespielt. Also er ist halt trotzdem charmant und geht einem nicht auf die Nerven.
Nee, aber das muss man halt wirklich dann, das muss man wirklich, glaube ich, dann Michael J. Fox ankreiden. Das liegt dann halt schon an seiner Ausstrahlung und an seinem Charisma. Das muss man halt einfach, also manche Menschen, manche Schauspieler haben das halt einfach. Ne? So ein Tom Hanks natürlich genauso, ne, in Forrest Gump.
Ja,
also Forrest Gump würde auch, glaube ich, mit einem anderen darstellen. Hätte wahrscheinlich auch nicht so gut funktioniert, ne? Und perfekte Besetzung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da
und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien.
folgt uns bei Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben.
Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Ja, ich wollte gerade sagen, das gesamte Casting des Films ist wirklich auf den Punkt. Ich finde, die sind alle toll. Ich finde, die sind auch, also ich finde gerade Biff, beziehungsweise Thomas F. Wilson, der sieht ja, das ist witzigerweise, sieht er heutzutage wirklich sehr seiner älteren Biff-Figur ähnlich. Das haben die schon irgendwie ganz nett hingedengelt. Der zwar nicht diesen Come-Over, wo die Haare so drüber gekämmt sind, aber da war ich immer überrascht irgendwie, wie gut die da diesen Spagat zwischen dem jungen und dem alten Biff hinbekommen haben, wobei der als junger Biff schon relativ alt wirkt, so.
Ja, die waren ja auch, ich meine, die spielen ja 17-Jährige theoretisch, ne? Michael J. Fox war, ich glaube, 24, Lea Thompson war 23.
Die war ein bisschen jünger, ne?
Ja, aber bei ihr muss man tatsächlich sagen, die sah aber auch nicht aus wie 23, vor allen Dingen in den 50er Jahren.
Claudia Wells, die sieht auch recht jung aus, das passt schon.
Ja, die sah ein bisschen älter aus, fand ich.
Ja, aber ich finde das geht alles auch irgendwie, also der Wechsel zwischen dem Jungen und dem Älteren, George McFly, das ist auch irgendwie schön.
Ja, bei ihm hat das Make-up, glaube ich, finde ich, ziemlich gut funktioniert, weil in den 50er Jahren sah dann George McFly halt wirklich aus wie ein 17-Jähriger. Das muss man wirklich sagen.
Aber das ist auch wirklich dem Spiel von Crispin Glover geschuldet. Dieser Wechsel von diesem total duckmäusigen, ultranervösen, alleine wie die Haltung halt, ne? Dieses komische Gebückte und diese Frisur und wie gerade er dann als gemachter Mann, als der erwachsene George McFly dann am Ende unterwegs ist. Das ist echt toll. Es ist ein tolles Schauspiel. Einfach. Punkt. Das ist wirklich gut.
Aber du hast eben nochmal Tom Wilson angesprochen als Biff.
Ja.
Im ersten Film, finde ich, ist der halt so einfach nur so wirklich Plot-Device und der klassische Bully, wie man ihn aus den Schulen kennt, wie der häufig in die Stories reingeschrieben wird. Ich mochte den ja sehr, sehr viel lieber im zweiten Teil. Da bekommt der natürlich auch einen viel größeren Storybogen, aber...
Als welcher denn im zweiten Teil? Der ist ja dreimal im zweiten Teil... Viermal ist er sogar im zweiten Teil vorhanden.
Als Donald Trump verschnitt natürlich, als Hauptantagonisten. Und das ist ein bisschen nicht das Problem des Films. Der Film braucht keinen klassischen Antagonisten. Aber auch wenn wir nachher über den zweiten Teil vielleicht mal kurz sprechen. Der Film hat ja keinen klassischen Antagonisten. Der Antagonist ist da eigentlich, oder die Bedrohung ist die Zeit, die allen davonläuft, ne? Dann wirklich auch wieder schön und kreativ vor Photoshop und Co. mit diesem Foto visualisiert und das funktioniert immer noch ziemlich gut, finde ich, wie sie da die Leute verschwinden lassen. Das sind einfach so nette Ideen. Biff hier in dem Film, gut gespielt, aber halt maximal eindimensional. Die Figur.
Ja, aber ich finde den, was ich halt mag, ist, dass der ist ja genau in diesen, also dieses 50er-Jahre-Ding, ne? Das ist ja dieses typische, ich weiß, Grease ist ein bisschen später und so, aber so dieses Quartett, mit diesem Auto vorfahren, ne? Das ist halt so ein Klischee-Ding. Ich finde, das passt irgendwie, es passt halt gut in diese Zeit rein, ne? In diese ganze Epoche. Deswegen, und was halt auch hilft, ist, dass man es halt kennt als so eine Klischeefigur, weil dann ist der erzählt und es ist klar, okay, so ist der als Hindernis und es kann weitergehen. Ich gebe dir recht, der ist jetzt nicht so ganz subtil, aber der kriegt in den nächsten Teilen dadurch natürlich ein bisschen mehr Schichten.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber ich fand den immer, also der hat aber ein nettes, ich mag einfach das Schauspiel von dem, so, weil der halt auch so, der ist halt auch so doof einfach. Das ist halt sehr, sehr schön als Gegner. Der ist halt ein schöner Gegenentwurf zu Michael J. Fox. Einfach großer, dummer Typ und der kleine Smarte, der ihn dann austrickst. Also, das finde ich schon ganz schön.
Aber viel mehr hat der neben Zurück in die Zukunft nicht gemacht, oder? Also, ich kenne den nur aus Zurück in die Zukunft, den Tom Wilson.
Ja. Ich glaube, der war viel im Seriengeschäft dann unterwegs. Aber ich wüsste jetzt auch keinen Film, wo der so. Ich glaube, der hat am Anfang auch ein bisschen, wie sagt man so schön, gestruggelt danach mit der Rolle. Aber ich glaube, der hat das sehr, sehr umarmt am Ende. Also der ist auch immer irgendwie sehr, gerade mit Christopher Lloyd zusammen gerne auch auf so Conventions unterwegs. Lass uns mal über Christopher Lloyd gerade sprechen. Den haben wir gerade so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist ja eigentlich so seine, ich würde sagen, gemeinsam mit Judge Doom so die Rolle, oder? Ich glaube, das ist so, wenn man an Christopher Lloyd denkt, denkt man erstmal an Doc Brown.
Ja, und einen anderen Film, der dieses Jahr 50 wird, den wir noch in einer ausführlichen Retrospektive besprechen werden, da denke ich auch an Christopher Lloyd.
Ach, tatsächlich, okay, da denke ich, an den Jack.
Ja, sowieso, aber ich erinnere mich auch an, dass er da mitgespielt hat und dass er ja so ein bisschen entdeckt worden im Film.
Das stimmt. Ich denke, also ich habe tatsächlich bei Christopher Lloyd zuerst den Judge Doom im Kopf.
Muss doch kurz vielleicht erklären, wer Judge Doom ist. Judge Doom ist ja aus dem falschen Spiel mit Roger Rabbit, oder?
Richtig, genau, der Antagonist. Aber Christopher Lloyd, was für eine Energie der in dem Film hat und diese Comichafte, wo er da über die Jiggerwort redet und sich da an der Wand entlang dreht. Also es ist so, der ist so unterhaltsam, was der einfach mit seinen Augen macht die ganze Zeit.
Ja, die Augen, ja. Es gibt exemplarisch eine Szene, wo die Lia Thompson in 1950, also die Lorraine, in seine Garage da
in
kommt.
In sein Labor, ne? Oder Garage kommt.
Und Marty da schon wieder so irgendwie so latent mit ihr flirtet und die Avancen so ein bisschen versucht von sich fernzuhalten und er im Hintergrund einfach nur so mit den Augen da.
Ja, die Augen.
Das ist einfach fantastisch. Das ist einfach nur priceless.
Ja, der chargiert natürlich total irgendwie und ist halt echt wie so eine Comicfigur, aber das funktioniert einfach so, weil der halt, dann ist der Marty, wenn in den gemeinsamen Szenen ist er immer halt so ein bisschen der Straight Man, der dann halt die ernste Rolle übernimmt in dem Fall, aber und Christopher Lloyd darf dann echt so schön überdrehen und es macht einfach so einen Spaß und gleichzeitig hat er ja eine totale Wärme. Der wird ja am Anfang, wenn er da aus dem Auto das erste Mal rauskommt, aus dem Nebel mit dem DeLorean, ist ja nicht ganz klar, was ist das für ein Typ? Ne? Da wird ja immer gesagt, der verschrobene Doc und so. Ist der gruselig? Ist der gefährlich? Was ist das für einer? Warum hängt der Marty als Teenager mit dem ab? Weiß man nicht genau. Hat einen geilen Verstärker.
Ja, der dann kaputt, direkt mal geschrottet wird.
Ja, explodiert. Ich finde das übrigens schön. Ich mag ja das Intro, um einen kleinen Rückschritt nochmal zu machen. Mit diesen ganzen Uhren, total unaufgeregt, auch wie das Titelbild, also die Einblendung so reinkommt, ohne Musik, so ganz nebenher. Und es ist ja auch nett, dass dann da die Uhr zu sehen ist, dann wo hier das Männchen schon an der Uhr hängt. Hier, wie heißt der? Oh Gott, der Stummfilmdarsteller, der in dem Film auch an der Uhr hängt. Harold Lloyd, nicht mit Christopher Lloyd verwandt, witzigerweise. dieser Verweis drauf, es ist total toll.
Ja, kurzer Satz noch zum Intro, weil du das gerade angesprochen hast. Das ist auch wieder so ein Punkt, der mir so fehlt im aktuellen Kino, dieses Visual Storytelling. Du hast diese Plansequenz kann man es ja nicht nennen, aber das ist ja schon irgendwie eine 2-3-Minuten-Einstellung, wie so eine Incredible Machine da hinguckst und es wird so viel visuell erzählt, ohne eingesprochenes Wort. Du siehst dann auch schon unten rechts in der Ecke, oh, da ist der Koffer mit dem Plutonium, von dem die Nachrichtensprecherin in dem Fernsehapparat vorher kurz was erzählt hat. Und das ist halt ökonomisches Storytelling wie in deiner reinsten Güte. Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich mich auch an diese Szene, an das Intro nicht mehr so erinnern konnte. Und ich habe mich sehr gefreut, wie der Film halt da startet. Und das wirklich, man vergisst das manchmal immer. Also wir reden über einen Spielfilm, wir reden über bewegte Bilder. Und die Bilder müssen halt auch was erzählen, nicht nur die Dialoge. Und das hat das Intro ganz fantastisch geschafft.
Ja, ich mag auch vor allem, es erzählt halt voll viel über diese Freundschaft zwischen den beiden, wie Marty dann auch unter der Fußmatte den Schlüssel benutzt, um reinzukommen, wie er mit Selbstverständlichkeit auch den Verstärker da benutzt. Also du weißt, die beiden kennen sich, er darf sich da auch austoben bei ihm. Es hat da so eine Spielwiese.
Spielwiese, ja.
Und das ist schön überhaupt, das ganze Storytelling, also diese ganzen Verweise dann auf zukünftige Sachen. Ich meine, man muss jetzt wohlgemerkt auch es stand ja zu dem Zeitpunkt noch nicht fest, dass es eine Trilogie wird, das ganze Ding, ne? Aber was innerhalb des Films selber schon so diese ganzen Kleinigkeiten, wie auch, dass der sein Onkel, der in den Knast wandert, der dann als Baby, wo dann gesagt wird, der weint immer, wenn er aus seinem Laufstall genommen wird, ne, immer von den Gitterstäben weg muss. Mhm. Sowas mag ich halt total gern. Das macht der Film ja die ganze Zeit, dass der halt auf Sachen anspielt in der Gegenwart, die dann in der Zukunft aufgegriffen werden und umgekehrt. Das ist wirklich schön. Das macht der zweite Teil ja noch ein bisschen stärker, weil er dann den ersten als Grundlage schon hat. Aber das ist sehr, sehr clever. Ich freue mich immer wieder an diesen ganzen, auch die Dialoge. Ich mag das, wo er dann vor die seinen Vater wegschubst, der so ein Peeping Tom ist, sagt er ja, ne, der da spannt.
Aber das ist auch weird, oder?
Und der Vater sagt, es ist schon wieder ein Junge vor mein Auto gelaufen. Das heißt also anscheinend, dass da schon öfter Jungs auf dem Baum gehockt haben und gespannt haben. Und das sagt ja auch ein bisschen was über Martys Mutter aus. Eventuell, die ja doch nicht so eine ganz harmlose ist, wie sie am Anfang behauptet. Und das ist halt toll. Also es erzählt ganz viel über die Figurenwelt.
Ah, das mit dem, dass er da halt sie bespannt. Also so erste Amtshandlung, Schule ist aus, erst mal mit dem Rad auf den Baum klettern. Und die Frau im Büstenhalter oder das Mädel im Büstenhalter.
Im Büstier
begutachten. Ja. Das ist schon maximal weird.
Das
ist
natürlich, machen das Leute heutzutage noch? Gibt es eigentlich noch sowas? Auf Bäume klettern mit Fernglas?
Bestimmt. Naja, ne? Das wurde ja ins Drehbuch geschrieben, nur damit Marty dann auf seine Mutter in Spee trifft.
Ja.
Aber da muss ich ganz ehrlich mal sagen, dass die Lorraine, man hatte das Gefühl, die ist die ganze Zeit maximal horny. Mhm. Aber instant auch horny auf Marty.
Ja. Auf Calvin Klein.
Auf Calvin Klein, das ist natürlich, das gibt einen großen Raum für ganz viele Gags und Comedy-Momente, aber es ist halt schon so ein bisschen, der Film ist natürlich auch eine Komödie, ne? Also der, das muss man definitiv so sehen. Man muss das aber auch dann akzeptieren.
Ja, natürlich. Also
das ist natürlich total charmant von ihr gespielt mit dem Calvin Klein. Aber da müssen wir auch mal kurz überreden über das Product Placement generell in der kompletten Zurück in die Zukunft Trilogie. Das ist ja sowas von in die Fresse, das Product Placement. Ich glaube, im zweiten ist es noch stärker. Du hast ja hier die Diet Pepsi irgendwie, in den ersten 20 Minuten gefühlt in jeder Einstellung ist sie da im Hintergrund zu sehen. Dann natürlich Calvin Klein. Bin überrascht, dass sich das gehalten hat. Diese Ungerbutzen, vor allen Dingen die Boxershorts. Am Anfang, dann siehst du auch noch Burger King und so weiter, aber die haben natürlich auch viel dann zum Budget beigesteuert.
Ja.
Also ich finde, das war noch irgendwie ganz charmant in den Film mit eingeflochten, aber sie hätten es auch nicht übertreiben dürfen. Also vor allen Dingen im zweiten, in der Zukunft 2015, hast du ja irgendwie an jeder Ecke irgendeinen bekannten Hersteller, den es mal gab oder noch gibt.
Ja, das stimmt. Wo ich das im zweiten Teil, ich muss mir den dann auch nochmal angucken, falls wir da nochmal im Detail drüber reden, war das natürlich immer so ein bisschen handlungstechnisch, haben die mal versucht, das so einzuflechten, so eine Legitimierung, ne, dass es das halt immer noch gibt und in der Zukunft dann erweitert ist. Aber ja, klar, also gerade die Pepsi fällt so ein bisschen auf, die wird ja auch Teil des Dialoges dann mit Pepsi Free. So, aber also mich hat das jetzt nicht so groß gestört. Ich finde aber insgesamt, dass ich mag halt das Worldbuilding. So ein bisschen Set, finde ich, hat man, also wenn man es weiß, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein gebautes Set ist hier und da, weil es halt ein begrenzter Raum ist. Aber ich mag einfach so diesen
Meinst
diesen
du das Wechsel.
So ganz leicht hat man das Gefühl, so mit dem Rathaus.
Ich muss da immer ein bisschen an
der Uhr.
Haben wir ja auch schon besprochen, deshalb unbedingt mal reinhören an und täglich schmerzt die Murmel mir denken.
So ein bisschen, ja. Dieses Set, ne, wo man immer wieder hin zurückkehrt, ne, mit diesem Hauptplatz. Aber es ist so, ich finde, es ist so liebevoll gemacht, ne, auch mit dem Musikeinsatz, die Radiosender, die laufen, die Billboards, ne, die ganzen Plakate, die auch dann in der Gegenwart da hängen mit der Bürgermeisterwahl. Das ist schön, also es gibt halt viel zu entdecken in dem Film. Das ist halt auch ein Film, wo man nochmal zurückkommen kann, um zu gucken, so, wo gibt es denn schon Hinweise oder Verweise auf Sachen, die halt vorher erwähnt wurden oder später nochmal wichtig werden. Und das, es gibt ja auch so viele, die ganze Zeit irgendwelche Running Gags, ne, auch wie mit der Schwimmweste, die er da anhat, also der vermeintlichen und solche Geschichten, ne, dass die Uhr immer wieder ins Spiel kommt, das Thema Zeit immer wieder erwähnt wird von etlichen Leuten oder irgendwie visuell eingesetzt wird. Das macht schon Spaß, finde ich, so die ganzen Details.
Glaubst du, denen war damals bewusst, dass sie mit der Outfit-Wahl von Marty McFly irgendwie so ein ikonisches Design geschaffen haben? Es ist ja irgendwie komplett zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, ob das in den 80ern so getragen hat, aber der trägt ja ein Hemd, eine Jeansjacke und dann noch diese rote Weste dann da drüber.
Ja, dann hat er weiße Schuhe, ne?
Die so Nikes an Nikes. Und ja, eine ganz normale Jens halt, ne?
Ja. Keine Ahnung, so kann er heute hier rumrennen, ne? Da wird ja keiner so irgendwie nach.
Ja, so gut, heutzutage kann irgendwie jeder gefühlt rumrennen, wie er will.
Ja, aber so diese Weste, also auch gerade im zweiten Teil, wo er seinen Sohn spielt, ne, wo er dann noch diese geile, diese Kappe anhat, ja. Die so ein bisschen assi ist. Nee, keine Ahnung, aber ich meine, der Film
Vorreiter
hat ja...
Vorreiter von Ed Hardy.
Aber ich finde das so... Also auch so dieses ikonische, auch was das, ich meine, über den Wagen haben wir noch gar nicht gesprochen, über den DeLorean, mit dem die auch noch irgendwie so ein ikonisches Fahrzeug geschaffen haben. Das haben Filme ja auch gar nicht mehr so richtig hinbekommen. Ne? Also dieses ikonische Fahrzeug, was so ein Ghostbusters auch hatte, das gibt's halt auch gar nicht mehr so viel. Oder? Oder so ein Batmobil.
Also der Macher von DeLorean Motor war ja auch extrem glücklich darüber, dass sie sich diese Karre rausgesucht haben als Zeitmaschine, weil das ja wohl ein gigantischer Flop war, das Auto. Das wurde irgendwie überhaupt
ein bisschen schrottig, ne, glaube ich.
Wurde halt null verkauft. Ja. Und ich glaube, das einzige, der USP von diesem Auto waren halt diese Wing-Türen, ne? Ja. Diese Flügeltüren.
Und sind die nicht immer kaputt gegangen? War das nicht irgendwie auch ein Problem, dass der irgendwie immer so wackelig waren und so?
Möglich, möglich. Mhm. Aber ich glaube, die werden jetzt auch für extrem viel Geld gehandelt und so. Wurde nur, sehe ich gerade, von 1981 bis Dezember 1982 gefertigt. Ne? Also gibt es eine limitierte Stückzahl von. Aber ja. Natürlich hat, also was einem bei dem Film immer wieder begegnet, ist halt, ne, du hast es genannt, ikonisch. Der hat einfach so viele ikonische Elemente durchgehend durch die Trilogie, vor allem natürlich etabliert durch den ersten. Ja, was auch dazu führt, dass der halt auch nicht vergessen wird, glaube ich, ne? Auch wenn der halt 40 Jahre alt ist. Letztes Jahr haben wir über The Terminator gesprochen, von 1984. Also der wird zum Beispiel schon mal eher vergessen, natürlich, weil er von seinem Nachfolger übertrumpft wurde. Aber lass uns doch da direkt mal reinhaken. Würdest du sagen, dass der Film auch 40 Jahre später, es hat sich sehr viel getan, immer noch zeitlos geblieben ist? Oder warum ist er vielleicht zeitlos geblieben?
Also ich glaube, einmal ein Aspekt ist A, dass die Handlung an sich immer noch heute funktionieren würde. Exakt genauso, weil diese Reise in die Vergangenheit bleibt natürlich eine Reise in die Vergangenheit. Also die 50er sind heute genauso die 50er. Und selbst die Gegenwartsequenzen sind relativ zeitlos. Also da ist wenig irgendwie, wo ich sagen würde, das würde mit heutigen Mitteln, sowas wie Internet, Telefon, würde keinen Einfluss, also Telefon gab es damals auch, ich meine Mobilfunkgeräte, Smartphones, würden keinen großen Einfluss auf die Handlung nehmen. Das würde genauso funktionieren können, denke ich. Aber ich glaube, es ist vor allem einfach so diese Thematik, diese tolle Grundidee, die du genannt hast, ne, die sich so einfach zusammenfassen lässt, funktioniert heute immer noch genauso. Der hat wenige Elemente, der Film, hier und da so ein bisschen mit den Effekten, aber auch wenig, aber der hat wenig Elemente, wo man sagen würde, das ist irgendwie veraltet. Auch vor allem, ich war überrascht nochmal, was der für eine Dynamik und eine Geschwindigkeit hat. So ab der Mitte vor allem, da kriegt der richtig Geschwindigkeit. Und dieses Finale an der Uhr, das ist immer noch ziemlich gut. Also auch vom Schnitt her, finde ich. Das muss ich nicht verstecken.
Ja, das ist immer noch 40 Jahre später ein Nägelkauer-Moment. Also kann ich jetzt
absolut
aus eigener Erfahrung gestern berichten. Ja. Aber ich glaube, was den Film auch heute immer noch zeitlos macht, sind diese universellen Themen, die der Film ja eigentlich beinhaltet.
Genau.
Im Grund geht es ja eigentlich um Familie. Es geht ja nicht, genau. Das ist ja nur ein Plot-Device, diese Zeitreise. Und das sind ja Themen, Inhalte, die jede Altersschicht oder jede Altersgruppe eigentlich immer interessieren werden. Ne? Wie wurden meine Eltern oder wie wurden generell Menschen, wie sie sind? Ne? Wie sind sie zu diesen Menschen geworden? Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum der Film, also glaube ich, nicht an Resonanz verlieren wird.
Ja.
Natürlich nur, wenn er von irgendwelchen bekloppten Hollywood-Studios wieder ausgeschlachtet wird, was wir jetzt einfach mal nicht hoffen, haben wir ja vorhin schon angesprochen.
Aber ich glaube, das ist so als Doc Brown. Rock Brown.
Das ist natürlich super.
Ja. Jack Black.
Na, aber ich meine, da muss sich ja jeder mal selber fragen, jeder mal selbst in sich reinhorchen. Jeder würde doch gerne mal seine Eltern treffen, als die, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alt waren, 25, was weiß ich. Und sich allein diese Frage zu stellen, wär ich denn wirklich mit meinen Eltern befreundet? Waren die damals cool? Hätte ich mit denen Zeit verbracht? Hätte ich mit denen abgehangen? Oder wie sind meine Eltern zueinander gefunden? Und dann nochmal so auf die Spitze getrieben, oh Gott, meine Mutter ist horny auf mich. Was mache ich denn jetzt?
Das klassische ödipale Problem.
Ja.
Ich finde, ja, und was ja noch dazu kommt, auch dieses, und der Film hat so zwei, drei schöne, so ein bisschen intimere Momente, wo es wirklich darum
aber
geht,
zu wenig.
So eine. Bitte?
Für meinen Geschmack zu wenig, ja.
Ja. Ja, vielleicht, aber ich sagen wollte, diese Momente, die so, wo es darum geht, so Enttäuschung vom Leben, was wollte ich erreichen, was könnte ich erreichen, das ist ja auch mit drin. Ich meine, die Familie, in der Marty, also dass Marty so geworden ist, wie er ist, ist ja echt eine Überraschung, ne, bei der Familie, in der er da aufwächst.
Das stimmt, ja.
Deswegen, das ist ja, also die sind ja.
Vor allem, wenn man sich seine Geschwister anguckt.
Ja, wenn man das mal so unfein formulieren würde, könnte man sagen, die sind ein bisschen assi, ne? So.
Yeah. Der Fliesentisch hat noch gefehlt, ne?
Ja, genau, die Tabakdose auf dem Fliesentisch. aber dieses Enttäuschtsein, also es gibt diesen schönen Moment, wo er mit dem Vater da in der Kantine sitzt und dann dieser Blick so von Marty, wo er merkt so, ey, mein Vater, der ist A, irgendwie ein ziemlicher Lauch, aber der so richtig, wo du merkst, der hat Mitleid, also es tut ihm richtig weh. So, und ja, vielleicht, wie du schon gesagt hast, da könnte noch mal so ein Momentchen mehr. Vielleicht, ja. Aber
und da können wir wieder zurück drauf kommen auf die Spielzeit. Also jetzt rückblickend definitiv hätte ich viel besser gefunden, wenn der Film sich noch ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Weil er wirklich sehr gerusht wirkt. Der hat halt überhaupt kein Fett, der Film. Vor allem kein narratives Fett. Der ist einfach so clever und tight geschrieben. Da greift jedes Zahnrad ins nächste. Aber ich hätte manchen Figuren hätte ich mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr Raum bekommen. Und deswegen meinte ich halt, was mir halt so diese emotionalen Szenen, die ja vor allen Dingen so clever schon etabliert werden, dass du sofort was fühlst, wenn die Bezug nehmen zur Vergangenheit, zur Zukunft, weil du genau weißt, auf was sie ansprechen. Zum Beispiel, wenn er sich von seinen Eltern verabschiedet, ne, auf dem Ball und sie dann doch zueinander gefunden haben, ne, das ist eine total schöne Szene ist. Mhm. Sowas hätte ich mir mehr gewünscht. Also, dass noch ein bisschen mehr, ja, der Film, dass er noch ein bisschen mehr atmet in dem Sinn.
Ja. Ich glaube, es hätte vielleicht nur eine Szene mit seinem Vater gebraucht. So, weil der Vater eigentlich derjenige ist, der hingebogen werden muss. Ne, die Mutter, die ist ja so ein bisschen außen vor, ne, aber der Vater, der vielleicht so einen kleinen Moment noch. Aber wie gesagt, dadurch, dass der Film so schnell und so dynamisch erzählt ist und wie du gesagt hast, kein Fett hat, hat mich das nie groß gestört. Ich war echt wirklich überrascht, wie gut der immer noch so durchläuft, obwohl ich ihn halt schon zigmal gesehen habe. Das ist schon.
Das ist, wir haben letztes Jahr haben wir Chinatown besprochen. Wird häufig als eins der besten Drehbücher aller Zeiten genannt. Ich muss tatsächlich sagen, das ist auch ein Kandidat, der ganz weit oben mitspielt.
Ja.
Weil er einfach, das Drehbuch ist wirklich einfach nochmal ein Paradebeispiel dafür, wie effizient, wie ökonomisch und wie clever das alles, wie du schon gesagt hast, ne, gesät und geerntet wird. Aber wirklich jeder einzelne Story-Aspekt, jeder, der aller, noch der winzigste. Was ich ja schön finde, ist, dass die, das ist, man muss sich das ja auch vorstellen, das ist so ein Nostalgietrip in die 50er Jahre, der von Robert Zemeckis und Bob Gale, das wird ja dann auch schon wieder sehr romantisiert und idealistisch dargestellt. Was war das für eine einfache Zeit in den 50er Jahren, so nach dem Motto, früher war alles besser. Aber das Witzige ist ja, dass Marty gar nicht mal so begeistert ist von den 50er Jahren und zeigt aber auch auf der anderen Seite, ja, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen, die dunklen Seiten, ne? Die, ich meine, seine Mutter ist 17 Jahre und die quarzt sich da ein und säuft halt vor dem Highschool-Ball und dann zeigt es auch noch diesen strukturellen Rassismus, den es in den 50er Jahren gab, anhand von der Figur von Goldie, der ja Hilfskellner ist in diesem Diner und dann später in den 80er Jahren dann als Bürgermeister kandidiert, ne? Das ist halt so überhaupt nicht, das ist so schön in die Story mit eingeflochten und deswegen finde ich auch so schön diesen Ronald Reagan Joke, der da, der unheimlich gut funktioniert und der sich auch sehr, sehr geschmeichelt gefühlt hat von dem Film und der dann tatsächlich ein Zitat des Films in seiner Rede an die Nation eingebaut, der spätere, oder war damals, glaube ich, 1985 Präsident der Vereinigten Staaten. Ne?
Genau. Da ja.
Und dann hat er in dieser Rede gesagt, where we are going, we don't need roads. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber der wird ja zumindest, der wird 1989 ja zumindest dann noch mal ein bisschen durch den Kakao gezogen, wenn er da mit dem, da gab es ja diesen Iran-Konflikt und so weiter, in diesem Diner, da sind ja so Konterfeis von ihm und dem Ali Chaminé oder wie der heißt, aus dem Iran, die fahren da ja irgendwas auf dem Bildschirm, da erinnere ich mich noch schwach dran. Aber auch das ist natürlich so ein Blick, wirklich so ein Nostalgieblick von dieser Generation der Boomer, keine Ahnung, welche das ist, die von Bob Zemeckis und Co. in die 50er Jahre, aber halt total charmant. Aber die machen auch keinen Hehl daraus, ne? Das finde ich so. Also, wenn wir nicht den Film beschreiben müssten mit einem Adjektiv, dann würde ich einfach sagen, wirklich charmant. Der Film ist einfach maximal charmant. Von der Idee, von der Story, von den Dialogen, vor allen Dingen von den ganzen Schauspielern, von den ganzen Figuren, wie die geschrieben sind. Die sind, also du kannst ja irgendwie keinem so richtig böse sein, oder?
Ja, das ist so ein bisschen, man hat das Gefühl auch, was wir eben meinten mit dem Studio, der Studiofläche, wo es dann produziert wurde, es ist auch irgendwie wie so ein Guckkasten, wie auf die 50er, ne? Wie so ein eingezäunter 50er-Jahre-Bereich, wo dann auch natürlich auch die ganzen Klischees wachsen dürfen und diese Figuren. Es macht vor allem, was ja auch noch dazu kommt, noch die nächste Ebene, und das ist natürlich eine Ebene, die so Nährboden ist für Theorien und natürlich für die sogenannten Filmfehler. Weil man kann, und das ist ja immer Thema bei so Zeitreisefilmen, es gibt ja dann immer irgendwelche Plotholes, vermeintlichen Plotholes. Ich meine, das, wo ich gestern drüber nachdachte, ist, Marty kommt ja nach Hause dann zurück, seine Familie hat sich zum Besseren verändert. Aber er weiß ja theoretisch gar nicht, was passiert ist in der Zeit. Ne? Er ist ja immer noch derselbe Marty von der anderen 85er-Zeitlinie. Ne? Also theoretisch hat er dann das Gedächtnis von den Sachen, die da passiert sind, automatisch? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat sich komischerweise auch überhaupt nicht, also er hat sich ja gar nicht verändert. Und alle anderen nehmen ihn aber so hin, wie er ist in der neuen Zeitlinie. Das ist schon irgendwie, das kann man jetzt irgendwie als Plothole bezeichnen, aber vielleicht funktioniert Zeitreise so. Keine Ahnung. Ne? Es ist nur, zum Beispiel gleichzeitig hat sich aber auch nicht der Moment verändert, dass Doc Brown von den Libyern angeschossen wird. Also da hat sich da nichts verändert. Das ist so, da kann man, glaube ich, ganz schön drüber diskutieren.
Aber es gibt es nicht mehr die Twin Pines Mall, sondern die One Pine Mall.
Die, weil er die eine Pine umgefahren hat.
Genau. Sehr, sehr schönes Detail.
Ne? Ja, das ist toll. Ne? Aber da kann man natürlich dann drüber diskutieren. Ich finde, was ein bisschen seltsam ist, dass die Libya dann mit ihrem VW-Büsschen in den Zeitungskiosk reinfahren. So.
Ne? Und dann. Ja, aber die sind auch wirklich, also die könnten auch einfach aus einem nackte Kanone-Film stammen, ja, oder?
Oder Hotshots, wo die immer so ein Pseudo, so I'm hungry und sowas sagen.
Die ganze mit Zeit. Der Bazooka, wenn die denn die Bazooka rausholen.
Ja, und vor allem, die fahren dann da rein und dann sind die außer Gefecht und es interessiert keinen mehr. So, also kommen die nicht wieder? Naja, also das dachte ich gestern so, ja, da hätte man vielleicht so ein bisschen.
Ja, die sind das, jetzt wo du sagst, ja, absolut, ja, die sind übertrieben überzeichnet.
Ja, also das ist so.
Ja, aber man nimmt das so hin. Ich meine, der Film, wie würdest du, was für ein Genre würdest du den denn einordnen? Science-Fiction-Komödie?
Ja, Komödie, ja, mit, ne? Science Fiction, also richtig viel Science Fiction. Also es wird ja gar nicht viel gereist in der Zeit, ne? Das gibt irgendwie zwei Zeitreisen, so ungefähr. Ne?
Kein Vergleich zum zweiten Teil, ne? Da gibt es wie viele Zeitebenen? Ich glaube, drei oder?
Drei, ja, genau, drei verschiedene. Und
dann kommt die vierte noch dazu in den letzten.
Ja, also das ist. Das ist ja sowieso spannend und eh nochmal ein ganz eigenes Thema, welcher Film so Favorit ist von den dreien. Das wechselt ja oft. Da wäre es natürlich für uns auch interessant, ne, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, welcher ist euer Favorit? Ist es der erste, der zweite, der dritte? Es gibt ja, also jeder von den Teilen hat ja seine Vor- und in Anführungszeichen Nachteile. Das ist schon spannend. Also es ist auch so ein bisschen, es gibt so für jeden, ich sag mal, jede Stimmung einen Teil, so ungefähr.
Also ich habe tatsächlich den, wenn du schon bei den Fortsetzungen bist,
ja,
den zweiten am meisten gesehen. Mhm. Und ich finde den zweiten auch am spaßigsten. Es ist jetzt aber auch schon einige Zeit her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Aber den werden wir bestimmt auch irgendwann mal hier im Podcast besprechen. Ja. Aber ich habe den noch ein Mühe besser in Erinnerung, den zweiten. Ja. Den dritten habe ich, glaube ich, ein einziges Mal gesehen. Ich weiß, ich kann mich an nichts erinnern. Ich kann mich nur an diese Clint Eastwood-Jokes erinnern und dann sonst gar nichts mehr, dass er halt im Wilden Westen spielt.
Ja, der zweite wird halt, der ist so ein bisschen überbordend, was so Tricktechnik dann angeht. Da wäre interessant zu gucken, wie gut der gealtert ist. Da ist ja viel mit diesen Splitscreens, weil Michael J. Fox schon lange vor Eddie Murphy damals irgendwie seine gesamte Familie spielt. Der spielt ja auch irgendwie den Vater, der spielt seine Schwester, der spielt den Sohn. Mhm. Und da ist halt viel mehr Trickserei drin. Ich weiß, dass ich den dritten beim ersten Mal gucken damals so ein bisschen enttäuschend fand, weil da wenig Back to the Future drin ist. So, also wenig Zeitreise. Der ist bei mir aber ganz schön im Verlauf der Jahre gewachsen.
Der dritte Teil?
So, der dritte, der ist ganz schön gut, weil der was Neues macht. Aber das muss man wirklich dann nochmal so im Detail. Aber ich glaube, der drehbuchtechnisch ist der erste, würde ich sagen, der rundeste, der beste. Ja. So,
aber also die Idee mit dem Sports Almanac im zweiten Teil, die ist halt einfach ist eine nur super Idee. Gut. Und was das alles lostritt und wie oft hat man sich schon gedacht, wenn ich nur einen Tag zurückreisen könnte, nur einen Tag, dann wüsste ich, hätte ich so viel Informationen, damit könnte ich am nächsten Tag reich werden oder was auch immer. Ne? Also allein dieser Idee schon wieder. Du hast halt im ersten Teil hast du einfach diesen spannenden Kniff, wie wäre das, wenn man die Eltern irgendwie kennenlernt und im zweiten hast du halt, wenn du das zu deinem finanziellen Vorteil, sage ich mal, nutzt, ne? Natürlich in Persona von Biff, der mich lange bevor Donald Trump Präsident war, halt eine 1:1 Kopie von dem Orange Man war. Und das hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, das macht halt auch aus ihm so einen super fiesen Antagonisten, vor allen Dingen, weil er halt auch noch mit der Mutter von Marty dann zusammen ist. Ja. Und das fehlt halt im ersten so ein bisschen.
Das witzigerweise ist, glaube ich, wenn Leute an Zurück in die Zukunft denken, denken die meisten auch
an den zweiten, ne?
An den zweiten, aber denken, oder beziehungsweise denken an den ersten, aber verwischen das oder vermischen das mit Elementen aus dem zweiten. Ja. Weil man ganz oft diesen Jingle, wenn sich irgendwas verändert, das hast du im ersten Film ja einmal glaube ich, kommt der.
Das ist auch eine gute Überleitung zur Musik, ja.
Ja, weil im zweiten hast du das halt, da sind ja ganz oft diese Elemente, ne? Ich habe das gemacht, darum ändert sich das, ich habe das gemacht, jetzt ändert sich wieder das. Das ist ja so exzessiv.
Stimmt.
Und das macht der erste nicht. Aber man, also ich war mir auch nicht mehr sicher, Moment, kommt denn da in dem Teil, kommt da schon der Biff irgendwie noch als alter Biff schon in die Vergangenheit? Nee, der kommt dann erst da, aha.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, und der zweite, man vermischt das so ein bisschen im Kopf. Aber was halt, und das ist so das Letzte jetzt zum zweiten Teil, was natürlich einfach, also die Idee zu sagen, okay, die müssen noch mal nach 85 reisen, ist einfach so toll. Also das war, erinnere ich mich noch, als ich das erste Mal gesehen habe, jetzt sind die wieder im ersten Film. Wie toll. So, also es ist einfach toll. So, das macht einfach Spaß. Das haben die Avengers ja dann später auch noch mal so nachgemacht.
Da kann ich nicht mitreden.
In Endgame. Das ist, ja, das ist eine tolle Idee. Aber genau, die Musik. Lass uns die noch besprechen.
Also, du hast es ja eben angesprochen, ne? Diese exzessive Benutzung von dem Leitmotiv von Alan Silvestri im zweiten Teil. Du hast, glaube ich, hier das erste Mal so richtig klassischen Filmscore, irgendwie so 20, 25 Minuten das erste Mal. Du hast natürlich ganz am Anfang. Den Song gab es schon, aber der wurde dann nochmal so ein bisschen angepasst. The Power of Love, natürlich von Huey Lewis and the News.
Bisschen random, ne? Ist der am Anfang.
Der ist, so. Ja, der ist halt catchy, der ist gut. Das ist halt Huey Lewis and the News, wie man die halt so kennt, ne? Wenn du so Hip to be Square und so kennst. Das reiht sich da nahtlos ein. Aber ja, es wirkt so ein bisschen random, das ist richtig. Aber hat natürlich auch denen geholfen, außerhalb der USA bekannt zu werden. Ne? Das, der Film hat tatsächlich dazu geführt, dass sie dann weltweit auf Tournee gehen konnten, weil halt Back to the Future so erfolgreich war weltweit. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Huey Lewis hat einen kleinen Cameo bei dem Musikcontest von Marty. Er wollte eigentlich gar nicht mitspielen, wurde aber dann so unkenntlich gestylt, dass man ihn, wurde auch glaube ich gar nicht genannt in den Credits, dass nur findige Augen ihn dann entdecken konnten. Huey Lewis and the News, ich musste immer, für mich sind die immer mit American Psycho verbunden.
Ja, klar.
Patrick Bateman, die da rezitiert. Aber ich persönlich mag Back in Time viel, viel lieber als The Power of Love, was dann
im Radio läuft, ne?
Ne, am Ende, glaube ich, kommt das.
So. Ja, aber es läuft, wenn er in 85 aufwacht, läuft es im Radio. Schon mal so.
Back in Time.
Wird schon mal an.
Mhm. Ja, weil das halt auch, da merkst du auch, der Song wurde wirklich für den Film geschrieben, weil er halt inhaltlich, ne, komplett auf das Thema gemünzt ist.
Sogar irgendwie, tell me, Doctor, where are we going this time? Oder so, ja, ist schon so.
Oder nee, ist it the 50s or 1999? Ja. Nur weil sich das reimt.
Der ganz feine Nadel geschrieben.
Ja, ja. Aber das, ich finde den super catchy. Ich habe den heute auch noch ein, zwei Mal gehört. Ich finde, also mein Favorit wäre auf jeden Fall Back in Time.
Das ist natürlich auch Power of Love, ist natürlich, es ist halt mega platt, aber es ist natürlich auch Thema des Films. So, ne, das ist dann, aber es gibt so eine Family Guy Parodie, wo das komplette Intro von Back to the Future, wo Peter zur Arbeit muss, dann siehst du einfach das komplette Intro von Back to the Future so gezeichnet. Dann guckt er am Ende in die Kamera und sagt so, that's the power of love. so, muss ich mal dran denken, weil es halt auch so random ist.
Ja, das ist wirklich ein bisschen random. Aber du hast ja auch noch von Chuck Berry Johnny B. Goode. Und das war auch wieder so ein Forrest Gump-Moment, dem mir rückblickend aufgefallen ist. Mhm. Ne? Weil ich glaube, theoretisch hatte Chuck Berry Johnny B. Goode 1955, glaube ich, noch nicht geschrieben. Oder der gilt ja als einer der prägendsten Figuren des Rock'n'Roll. Und Marty beeinflusst das jetzt dann quasi in der Vergangenheit, ne? Dass Chuck Berry vielleicht diesen. Er wird ja dann angerufen, ne? Von einem der.
Vom Cousin
angerufen.
Wie der heißt, der Cousin.
Aber auch einfach mega charmant, geil interpretiert. Und ich finde es auch einfach witzig, wie er dann halt dann da komplett auf E-Gitarre da eskaliert und es einfach von cool zu super cringe wechselt.
Ja. Ich finde da in dem Zusammenhang übrigens, das ist mir vorhin nie aufgefallen, ich meine, das ist auch so schön geschrieben. Er wird in den Kofferraum gesperrt und die Band hilft ihm raus und der eine schneidet sich dann am Schraubenzieher und kann nicht mehr spielen. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick, dass das so die Herleitung ist, weswegen er dann auf die Bühne muss. Das ist halt, an sowas erfreue ich mich ja immer an solchen schönen Sachen. Ja. Das ist irgendwie so, dadurch so, es ist ein bisschen hinkonstruiert, aber es funktioniert. Ja. Ja, aber ich mag die Johnny B. Goode-Szene auch. Ich mag die vor allem dann auch im zweiten Teil natürlich nochmal. Kriegt ja nochmal so einen extra Dreh. So, weil man da eher ja nochmal dann oben in der Traverse rumrennt und vor den Goons vom Biff davon rennt.
Mhm.
So, also. Ja, ist eine coole Szene. So. Michael J. Fox ist ja auch, oder war ja, muss man leider sagen, auch wirklich ein guter Gitarrenspieler tatsächlich.
War er das? Das wusste ich gar nicht.
Der ist mit Coldplay auch aufgetreten, sogar irgendwie vor ein paar Jahren nochmal auf der Bühne, hat das Lied mit denen gespielt. Da schließt sich der Kreis wieder zu.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Cool. Zum Intro.
Also, Gitarre spielen geht noch.
Ich weiß nicht, wie viel er dann noch selber da gespielt hat. Es ist auch das ist so absurd. Es ist auch so eine quasi fast so ein trauriger Querverweis auch auf den zweiten Teil, wo er ja als Figur keine Gitarre mehr spielen kann, weil er seine Hand nicht mehr bewegen kann nach dem Unfall. Also das ist schon manchmal ein bisschen crazy.
Ja, es ist sehr, sehr, sehr tragisch vor allen Dingen. Ne? Ja. Also wann hat das angefangen mit dem Parkinson?
Das hat in den 90ern, der hat, glaube ich, während der Spin City gemacht hat, das hat ja Charlie Sheen dann nachher übernommen, die Rolle. Da hat das wohl schon versteckt, meinte er, dass er dann oft Sachen in der Hand hatte in Szenen, ne, oder die Hand irgendwie in der Hosentasche, um das so ein bisschen zu verstecken.
Hm.
Ja.
Aber da gab es vor fast 10 Jahren einen total süßen Moment, 2015. Dann gab es den Back to the Future Day quasi, wo dann Michael J. Fox und Christopher Lloyd mit dem DeLorean bei Jimmy Kimmel in die Talkshow gefahren sind. Oh, das ist einfach nur wunderschön. Also, da sitzt, glaube ich, sogar Huey Lewis sitzt da im Publikum auch und so und hat irgendwie so einen One-Liner. Das ist einfach, da geht einem das Herz auf, ne? Vor allem, wenn man die beiden da noch sieht und ja, einfach so unfassbar sympathisch.
Ja.
Da kann man einfach nichts Negatives über die Jungs sagen. Einfach nur tragisch, was halt Michael J. Fox passiert ist. Wäre natürlich echt spannend gewesen zu sehen, wie hätte seine Karriere ohne die Krankheit dann ausgesehen. Ne?
Wobei man auch sagen muss, ich habe Spin City, ich glaube Chaos City hieß das dann im Deutschen, was es viel besser und einfacher macht. Habe ich so ein bisschen gesehen, aber ich habe bis auf Back to the Future viele Filme mit Michael J. Fox. Was hat er gemacht? Doc Hollywood?
The Frighteners?
Frighteners, aber da hört so ein bisschen bei mir auf, muss ich
ja,
sagen.
Ja, ja. Wenn du sagst, das hat er in den 90ern, ich weiß es jetzt nicht genau, angefangen mit der Krankheit. Aber bei mir hört es tatsächlich auch dann bei The Frighteners auf, ja. Mars Attacks? Mitgespielt.
Stimmt, Master Text, genau. Ich meine, Christopher Lloyd ist ja dankenswerterweise ist ja immer noch aktiv. Da hat er hier bei, wie hieß er, ich will gerade Oldboy sagen, aber meine ich gar nicht. Hier mit Bob Odenkirk, der sich da im Bus prügelt. Mein Gott.
Nobody.
Nobody, danke, genau. Hat der noch mitgespielt. Der ist ja noch aktiv, dem geht es auch noch irgendwie ganz gut.
Mhm.
Deswegen.
Vielleicht noch ein letzter Satz zu Robert Zemeckis, oder? Weil bei den haben wir noch gar nicht gesprochen. Also,
lass uns, Entschuldigung, kurz vorher noch, wir springen ja immer so hin und her, wir waren ja noch bei der Musik. Wie, das Thema, das Back to the Future-Thema.
Ja.
Ja. Also ich würde sagen, das reiht sich, das kann man locker einreihen, irgendwo zwischen einen Indiana Jones, einen Fluch der Karibik. Also das spielt auf jeden Fall mit bei den ganz Großen, würde ich sagen, oder?
Du hast Fluch der Karibik genannt, da würde ich sagen, ja, Indiana Jones oder Star Wars oder so, sehe ich das nicht, nee. Nee.
Also ich glaube, die Frage vielleicht, ob Leute das einordnen, ich glaube, kennen tun es wahrscheinlich fast alle, wenn man spielt. Vielleicht ist das Einordnen dann die Schwierigkeit.
Ja, ich glaube, das Einordnen, ist das, nochmal, das ist die Schwierigkeit. Das denkst du, ja, das kennt man doch. Welcher Film war das nochmal? Aber wenn du halt ja, wenn du Star Wars hörst oder Indiana Jones, wie viele Leute kennen das Star Wars-Thema, ohne jemals die Filme gesehen zu haben, ne?
Ja.
Aber das ist natürlich super maximal ikonisch, absolut. Keine Frage, Alan Silvestri ist auch ein guter Komponist, aber es gibt bessere.
Ja, hat auf jeden Fall ein ikonisches Ding geschaffen, so, das muss man sagen. Ja, apropos ikonische Dinger, ne, machen wir wieder den Bogen zurück zu Robert Zemeckis. Der hat ja auch ein paar ikonische Dinger hingelegt. Und wir sprachen ja öfter davon, du sprachst eben davon, über den Verlust des Mojos, dass der gute Mann leider hinnehmen musste. Oder zumindest aus unserer Sicht, aber ich glaube, da haben wir ja keinen Alleinstellungsmerkmal.
Nee, das ist schon Konsens, würde ich sagen. Also den letzten Film, den ich von ihm gesehen habe, war das Remake zu einem unserer größten Kindheitsalbträume, Hexen von 1990, glaube ich, das Original. Also wirklich einfach nur Kacke. Einfach nur Kacke, der Film, sorry. Und davor habe ich nur noch den Flight gesehen mit Denzel Washington. Das sind so die aktuellsten. Ja, der war okay. Da hat er ja Pinocchio vor 3 Jahren gemacht. Der ist ja grandios gefloppt. Auf dem Papier eigentlich wieder so Tom Hanks und jetzt ein Realverfilmung von Pinocchio, dass Robert Zemeckis als Regisseur, das kann doch nicht schief gehen. Ging wohl schief. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe den nicht gesehen.
Er ging schief, ja. Ich kann das beurteilen.
Du kannst beurteilen.
Das
zu Recht.
Das ging ziemlich schief, ja.
Zu Recht.
Okay. Tom Hanks spielt da auch Gepetto so ein bisschen so babidi-bubidi. So, das ist an der Grenze zum guten Geschmack teilweise.
Aber Tom Hanks, ne, hat auch so ein bisschen sein Mojo verloren. Ne?
Ja.
Auch ein bisschen auserzählt, der gute Mann.
Ja. Was so schade ist, weil, ich meine, Robert Zemeckis hat echt, also Zurück in die Zukunft, Who Framed Roger Rabbit, Forrest Gump, Contact.
Ich finde, Contact ist einer seiner unterschätztesten Filme.
Absolut.
Der ist so gut.
Filmperle. Können wir gerne mal wieder
ausgraben. Castaway natürlich, Schatten der Wahrheit. Also wir haben Schatten der Wahrheit vor Zurück in die Zukunft besprochen. Da haben wahrscheinlich die meisten gar nicht auf dem Schirm, dass der von Robert Zemeckis umgesetzt wurde. Aber das Problem ist, glaube ich, dass dieser technische Aspekt einfach viel größeren Vorrang hatte vor der Story, die eigentlich erzählt werden sollte. Ne?
Ja.
Die Story wurde eher zum Gimmick und im Vordergrund stand halt dann ja der technische Aspekt, wie bei der Polarexpress, die Legende von Beowulf. Wenn du dir das jetzt anguckst, das sieht ja gruselig aus. Also die CGI-Männchen im Polarexpress.
Ja, Christmas Carol mit Jim Carrey war auch so, da wo dann irgendwie so diese komische CGI-Technik ausprobiert wurde. Das ist
sehr schade einfach, ne?
Ja, da hat er sich dann irgendwie von der Technik so blenden lassen, ne? Oder es hat dann halt vielleicht nicht. Es ist ja auch wichtig, dass experimentiert wird in Filmen, aber da ist es leider einfach, da hätte man vielleicht sagen müssen, da müssen wir noch ein paar Jahre warten.
Ja, oder er hätte halt mal das ein oder andere Bierchen mit James Cameron getrunken und sich mal da ausgetauscht. Weil wenn James Cameron einen Film rausbringt, dann ist es zumindest eine technische Innovation noch. Inhaltlich ist es vielleicht eine andere Frage.
Ja, ich wollte gerade sagen, erinnere dich an unser Avatar 2 Review, ne? Das ist ja auch, also das ist halt das Schlimme, weil die war in der Lage, auch wahrscheinlich mit den richtigen, Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, die ihn vielleicht auch ein bisschen eingenordet haben, dass es halt einfach zuerst ein wirklich gutes Drehbuch gab. Man sich dann gefragt hat, wie können wir diese tolle Idee perfekt umsetzen? So, und das ist eigentlich ja der Ansatz, der Sinn macht. Und dann hat man halt die Technik geschaffen. Ne? Und wie kreativ, also wenn man sich diese Behind-the-Scenes-Sachen von den alten Filmen teilweise anguckt, wie kreativ die einfach waren auch, weil sie sein mussten. Und auch hier bei Zurück in die Zukunft, diese ganze Sache, ja, mit der Uhr, man sieht so ein bisschen, wenn der Blitz da einschlägt, da könnte man hier und da mal oder so ein paar Ränder entfernen noch. Aber es funktioniert trotzdem, man ist so gebannt. Und da muss man wieder hinkommen, da müsste er wieder hinkommen. Tolles Drehbuch und dann die Technik.
Also ich finde auch das CGI, das bisschen, was da ist, was CGI kann man, weiß gar nicht, ob das damals schon CGI, also Industrial Light and Magic war ja auf jeden Fall involviert bei Zurück in die Zukunft. Das ist, finde ich, gut gealtert. Also es gibt einmal die Einstellung, wo er Gitarre spielt und wo ihm dann so die Hand so ein bisschen verschwimmt. Da sieht man wirklich krass die Ränder, aber sonst, ich glaube, im zweiten Teil fällt es krasser auf. Vor allen Dingen im Hintergrund, wenn
die da
irgendwelche fliegenden Autos da
reingetrackt
haben, in Anführungszeichen. Das ist dann, aber man verzeiht das dann, da ist man dann wieder altersmilde, ne?
Das Ding ist ja, du achtest dann auch nicht so drauf, wenn du von der Handlung gepackt wirst, wenn du denkst irgendwie die ganze Zeit, ich gucke mir hier so eine CGI-Werbung an, ne, irgendwie was CGI kann, also wie beim Polarexpress, wo du die ganze Zeit rausgerissen bist von allem oder von einem Beowulf, was irgendwie nach einem Videospiel aussieht.
Ja, der Polarexpress, der fährt ja eigentlich nur durchs Uncanny Valley und wieder zurück, ne?
Ja. Das ist doch alles Tom Hanks, ne? Alle Rollen, glaube ich.
Ich weiß,
oder?
Ich habe den nie gesehen. Ich habe den Trailer damals im Kino gesehen und dachte, was soll der Scheiß?
Echt? Oh, ja, guck dir, das ist schon ein Erlebnis.
Was? Nee, also ich mein, das hat mich null gehuckt, den zu gucken, ehrlich gesagt.
Also es gab ja vor einiger Zeit so einen Chip and Chap Film, CGI-Film. Und da machen die, ich fand den jetzt nicht besonders toll, aber die haben eine lustige Szene, wo halt so Figuren aus dem Polarexpress auftauchen und die gucken halt immer, wenn die miteinander reden, irgendwo hin. Also die Augen gehen halt immer in irgendwelche Richtungen und das ist halt, die wohnen halt in so einem Uncanny Valley und das ist wirklich lustig.
Ah, okay.
Ne, und also deswegen, ja, man würde sich wünschen, dass er nochmal einen raushaut. Hier war es leider nicht.
Ja, wird jetzt 74 Jahre alt, Robert Zemeckis. Aber das heißt ja nichts. Martin Scorsese, ja. Steven Spielberg hauen immer noch hier und da richtig gute Filme raus. Aber man kann auch einfach mal Danke sagen, was er uns halt an Filmen ja, präsentiert hat. Und auch Danke für Zurück in die Zukunft sagen, um da jetzt nochmal den Bogen zurückzufinden.
Es ist ein verdammt krasser Katalog, den Robert Zemeckis produziert und gefilmt hat. Das ist schon beachtenswert. Sowas kriegen die wenigsten in solche Dinger. Deswegen, ja klar, auf jeden Fall, das ist Meckern auf hohem Niveau. Aber ja, also ich finde, Zurück in die Zukunft gehört auf jeden Fall zu seinen allerstärksten und für mich, um jetzt mal so den, ja, so zum Schluss zu kommen.
Die Shots zu zücken.
Ist das, genau, die Shots abzuschießen, geht das schon grob in Richtung eines perfekten Films? Den perfekten Film gibt es nicht, da haben wir natürlich schon öfter geredet, es ist immer Geschmackssache, es gibt natürlich immer Kleinigkeiten, aber es gibt wenig und ich finde, das hat man heute auch im Gespräch so ein bisschen gemerkt, wenig, was wirklich an dem Ding zu kritisieren wäre, zumindest meiner Meinung nach.
Ja, es gibt meiner Meinung nach gibt es einen perfekten Film, aber den will ich nicht spoilern.
Aber Al Pacino spielt mit, oder?
Nein, Al Pacino spielt nicht mit.
Nein, okay.
Nee.
Ah, Mist. Ich hätte gedacht, wenn müsste Al Pacino mit dabei sein.
Nein, man kann da sehr wenig dran kritteln an dem Film, das ist definitiv richtig, aber ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, du hast es auch erwähnt, Zurück in die Zukunft war für uns persönlich, und das ist ja unsere persönliche Meinung, die Shots sind unsere persönlichen Shots, nicht eure. Ich denke, viele, die uns zuhören, lieben den Film über alles und würden sofort 10 von 10 Shots raushauen. Aber mir persönlich bedeutet diese Trilogie nicht so viel, dass ich da jetzt 10, geschweige denn 9 Shots raushaue, weil der Film mich halt emotional nicht rührt. So. Aber der Film ist einfach beste Unterhaltung. Es ist einfach ein perfekter Unterhaltungsfilm, der auf super vielen Ebenen ganz fantastisch funktioniert. Und deswegen könnte ich 8,5 raushauen, würde ich 8,5 Shots raushauen. Aber also für eine 9 reicht es nicht ganz. Deswegen sehr, 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 sehr starke 8 Shots gebe ich Zurück in die Zukunft.
Okay. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, den du ansprichst. Ich könnte dem gefühlt eine 10 geben, aber es gibt Filme, denen ich eine 10 gegeben habe, die mir noch mehr am Herzen liegen, die ich thematisch noch ein bisschen spannender, die ich vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, formuliere ich es jetzt mal, finde. Deswegen, landen wir bei der 8,5, ich würde dem eine 9 geben.
Ja, super.
Da sind wir doch da an der richtigen Stelle. Und ich finde es super spannend. Eigentlich müsste man sich zeitnah nochmal die Fortsetzung angucken, nochmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie wirken die, wie sind die gealtert, funktionieren, weil ich glaube, das ist ja auch so ein schönes Gesamtwerk, ne, diese Trilogie. Das ist einfach wirklich, es ist auch für mich eine Trilogie, zumindest sage ich das jetzt mal, ohne die jetzt länger in einem Stück geguckt zu haben, aber eine Trilogie, die irgendwie sinnvoll ist und schön aufeinander aufbaut und irgendwie halt ein tolles Komplettpaket geworden ist und rechtzeitig aufgehört hat vor allem, ne? Also, das ist nicht noch zurück in die Zukunft, jetzt erst recht oder so, oder jetzt wird noch mehr gereist.
Die Pauschalreise. Ne?
Zwei abgewichste Zeitreisende. Es ist auf jeden Fall, es ist einfach ein toller Film und ich glaube, der wird noch viele Jahre in der Zukunft, badabum, noch geguckt werden.
Ja, wir hoffen, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und uns würde natürlich auch interessieren, ist für euch Zurück in die Zukunft nochmal eine Spur was Besonderes? Würdet ihr da für den 10 von 10 zücken? Wollt ihr vielleicht zeitnah von uns eine Retrospektive zum zweiten und zum dritten Teil hören? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, entweder bei Spotify oder bei Instagram natürlich, wenn wir da den Post absetzen. Ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.